SRF 3.
Scharfe Proteste gegen die Lockerung des Antikorruptionsgesetzes in Rumänien. Massive Gegenwehr bei der Räumung einer illegalen Siedlung im Westjordanland. Weniger Bürokratie, mehr Budget, weniger Steuern. Italiens Regierung beschließt ein Maßnahmenpaket für das Erdbebengebiet. In der Nacht lässt der Föhn nach, morgen gibt es zuerst Regen oder Schnee, später dann noch etwas Sonne. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Es war eine Nacht- und Nebelaktion, um den Vorsitzenden der rumänischen Sozialdemokraten vor Strafverfolgung zu schützen, hat der rumänische Ministerpräsident diese Woche am Parlament vorbei das Strafgesetzbuch geändert. Seither hagelt es Proteste, und zwar innerhalb der Regierung und draußen auf den Straßen. Urs Bruderer, Rumänien erlebt heftige politische Tumulte. Was bringt die Leute denn derart auf die Palme?
Es ist tatsächlich dieser Versuch, den man jetzt sieht, dieser Regierung, den Kampf gegen die Korruption in Rumänien zu stoppen oder sehr zu erschweren. Per Eildekret hat die Regierung den Tatbestand des Amtsmissbrauchs bis zu einer Schadenshöhe von 50.000 Franken entkriminalisiert. Amtsmissbrauch ist der am häufigsten benötigte Tatbestand in Korruptionsverfahren. Und die ganze Sache soll auch rückwirkend gelten. Das heißt, der starke Mann Rumäniens, Parteichef Dragnea, der Chef der regierenden Sozialdemokraten, und der selber sich seit Montag vor Gericht wegen Amtsmissbrauches verantworten muss, wäre diese Sorge los. Sein Prozess würde hinfällig.
Interessant am Fall Rumänien ist ja, dass selbst der liberale Staatspräsident zusammen mit den Demonstranten die Regierung seines Landes als korrupte Bande bezeichnet. Das ist ungewöhnlich. Wie kommt das?
Das stimmt. Präsident Klaus Iohannis wurde lange als zurückhaltend wahrgenommen. Als aber diese Pläne der Regierung ruchbar wurden, schaltete er sofort auf Angriff um. Wohl auch, weil er wusste, dass eine Konfrontation jetzt früher oder später sowieso unausweichlich geworden wäre. Und da geht es jetzt ja um eine Sache, für die er steht und für die er so beliebt ist in Rumänien, nämlich Rechtschaffenheit, das Ende der krummen Geschäfte, der Kampf gegen die Korruption. Wenn er sich da ins Zeug legt, gewinnt er Rückhalt in der Bevölkerung und kann vielleicht ja sogar Schaden abwenden von seinem Land.
Ist denn der Schaden überhaupt noch abzuwenden? Kann das Dekret des Regierungschefs noch gestoppt oder rückgängig gemacht werden?
Die Regierung selber könnte es jederzeit noch zurückziehen. Es tritt ja erst in 8 Tagen etwa in Kraft. Premierminister Grindeanu hat aber soeben gesagt, er denke nicht daran, das zurückzuziehen. Und Parteichef Dragnea hat gesagt, die Regierung wolle weiterhin ihre legitime Macht nutzen. Doch vielleicht wird sie gezwungen, es zurückzuziehen, denn derzeit beschäftigt sich auch das Verfassungsgericht mit dem Eildekret und auch die Antikorruptionsbehörde ermittelt rund um die Verabschiedung dieses Dekrets. Es ist also denkbar, dass sie es zurückziehen muss, aber sie könnte es dann auch wiederbringen in Form eines Gesetzes, das durch das Parlament geht, also das Dekret zurückziehen, die Pläne aber weiterverfolgen.
Gehen wir noch einmal kurz auf die Straße. Die Proteste draußen, die sind sehr heftig. Gegen was richtet sich der Zorn denn auch noch?
Er richtet sich schon sehr stark gegen Dragnea und seine Partei, die Sozialdemokraten. Für die Gegner dieser Partei ist diese Partei ein rotes Tuch. Sie sehen in den Spitzenleuten der Sozialdemokratischen Partei bis heute die Abkömmlinge der alten Machtelite, die die Wende von 1989 ja überlebte. Damals wurden aus ehemaligen Kommunisten, kommunistischen Kaderleuten, plötzlich Sozialdemokraten, die die Transformation machen sollten. Und das Gefühl, auch über ein Vierteljahrhundert nach der Revolution weiterhin von autoritären, undemokratischen Politikern geführt zu werden, die nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben und immer noch in den Fußstapfen quasi stehen der damaligen Kommunisten, dieses Gefühl treibt derzeit viele Leute auf die Straße.
Und die Proteste werden wahrscheinlich noch etwas weitergehen. Besten Dank, das waren Informationen und Einschätzungen von Osteuropa-Korrespondent Urs Bruderer. Und jetzt schalten wir gleich in die Nachrichtenredaktion. Dort ist Valerie Wacker.
Die italienische Regierung hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, um der Bevölkerung im Erdbebengebiet in den Abruzzen zu helfen. Es enthält Finanzen für den Wiederaufbau, insbesondere auch von Schulgebäuden. Bürokratische Abläufe sollen vereinfacht werden und Unternehmen im Schadensgebiet sollen vorübergehend von den Steuern befreit werden. Das ganze Land, aber auch die Europäische Union, müssten begreifen, wie groß die Not in den betroffenen Gebieten gebieten sei, sagte Ministerpräsident Paolo Gentiloni. Die Erdbeben vom vergangenen Jahr und vom letzten Monat dürften das Defizit und die Schulden Italiens erhöhen. Roma hofft sich deshalb von der EU mehr Flexibilität. Die israelische Polizei hat die nicht genehmigte Siedlung Amona im Westjordanland geräumt. Zuletzt haben sich Dutzende Jugendliche in der Synagoge von Amona verschanzt, wie Nachrichtenagenturen berichten. Laut einer Polizeisprecherin haben die Jugendlichen die Polizisten mit Steinen, Flaschen, Eisenstangen und Pfefferspray angegriffen. Insgesamt wurden bei dem zweitägigen Einsatz in Amona über 40 Polizisten verletzt. Das höchste Gericht in Israel hatte die Räumung der Siedlung Amona angeordnet, die auf palästinensischem Privatland liegt. Preisüberwacher Stefan Meyerhans kritisiert die Praxisänderung der Swisscom beim Bezahlen der Rechnung am Postschalter. Swisscom-Kunden müssen ab diesem Monat die Gebühren für Einzahlungen am Postschalter selber übernehmen. Das betrifft laut Meyerhans fast ein Viertel der Swisscom-Kundinnen und Kunden. Der Preisüberwacher kritisiert vor allem, dass mit der Bezahlung dieser Gebühren die Obergrenze der Grundversorgungspreise überstiegen werde. Die Swisscom weist die Kritik zurück. Sie sei nicht verpflichtet, ihren Kunden sämtliche Zahlungsmöglichkeiten gratis anzubieten. Der Kanton Tessin hebt die Maßnahmen gegen die Feinstaubbelastung auf. Auf der Alpensüdseite haben Niederschläge eingesetzt. Ab 20 Uhr würden wieder die normalen Bestimmungen gelten, teilte das Tessiner Umweltdepartement mit. Wegen der Smogbelastung war seit Dienstagmorgen der öffentliche Verkehr gratis. Außerdem galt ein Fahrverbot für alte Dieselautos und eine tiefere Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn A2. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.287 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,687 gehandelt und der Dollar zu 98,85 Rappen.
Info 3 Abend.
In der Schweiz sterben jedes Jahr gut 500 Kinder, weil sie unheilbar krank sind. Wie unheilbar kranke Kinder in ihren letzten Lebenswochen betreut werden, also mit der sogenannten Palliativcare für Kinder, damit hat sich eine neue Studie des Kinderspitals Zürich und der Universität Basel befasst. Und die Studie kommt zum Schluss, die Schweiz hat in diesem Bereich großen Nachholbedarf. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Das Thema, wie sterbende Kinder in der Schweiz betreut werden, sei lange Zeit tabuisiert worden, sagt Onkologin Eva Bergstresser, eine der Studienautorinnen.
Das wurde vernachlässigt und ich denke, das wurde weder auf politischer Seite noch auf Fachgesellschaftsseite wirklich ernst genug genommen und entsprechend vorangetrieben.
Die neue Studie soll nun die Grundlage für diese Diskussion liefern. Sie zeigt unter anderem auf, dass sich die betroffenen Eltern in ihrer Situation oft alleine gelassen fühlen. Palliativcare bedeutet laut Eva Bergstresser deshalb viel mehr, als nur die Schmerzen eines todkranken Kindes zu lindern.
Es beinhaltet wirklich, dass wir die gesamte Familie im Auge haben und dass neben dem kranken Kind die Eltern mit der Krankheitssituation und mit der Unheilbarkeit der Erkrankung zurechtkommen.
Das Kinderspital Zürich befasst sich schon lange mit dem Thema Palliativcare und hat ein eigenes Kompetenzzentrum dafür eingerichtet. Ein interdisziplinäres Team, das laut dem ärztlichen Leiter Felix Sennhauser nicht nur aus Ärztinnen und Pflegern besteht.
Es sind Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Musiktherapeuten, Pädagogen und spirituell, theologisch, religiöse Begleitung ebenso wie das Integrieren von Erwartungen, von Hoffnungen, von Bedürfnissen des Umfeldes, Geschwister und Eltern.
In der Palliativcare für Kinder geht es immer um Extremsituationen. Und da sei es wichtig, dass das Fachpersonal den Eltern auf Augenhöhe begegne, sagt Felix Sennhauser, dass es auf ihre Bedürfnisse eingehe, ehrlich zu ihnen sei und auch Gefühle zulasse. Das sei etwas, was in Zukunft noch viel stärker in die Ausbildung des Fachpersonals einfließen müsse.
Für die Medizinstudierenden wäre das in der Universität, aber das Palliativcare-Team umfasst ja nicht nur Mediziner. Das heißt, in unterschiedlichsten Ausbildungsgängen wird das ein Thema werden.
Außerdem brauche es ein Engagement von Gesundheitspolitikern, von Bund und Kantonen, um die Defizite der Schweiz bei der Kinderpalliativcare aufzuholen. Das sei dringend nötig, sagt Felix Sennhauser vom Zürcher Kinderspital. Denn
Spitzenmedizin ohne auch diese ultimative Begleitung im Rahmen der Palliativcare-Medizin ist nur halbe Spitzenmedizin.
Info 3 Abend.
Nach trägen und ratlosen Monaten seit dem Brexit-Referendum im letzten Juni kommt nun doch Bewegung in die Abläufe. Im Parlament hat der Austrittswille der Briten eine erste Hürde genommen. Und seit heute liegt ein Strategiepapier, ein sogenanntes Weißbuch, auf dem Tisch. Und es enthält in etwa das, was Regierungschefin Theresa May bereits in ihrer Rede Mitte Januar verkündet hatte. Martin Alliot.
David Davis, konservativer Kabinettsminister für den Brexit, fasste heute den Inhalt des mit 77 Seiten eher dünnen Weißbuchs zusammen.
The white paper also sets out that we'll take control of our own laws, so they're made in London, Edinburgh, Cardiff and Belfast, and ensure that we can control the number of people coming to the UK from the European Union.
Das Land werde seine eigenen Gesetze künftig zu Hause erlassen, unter anderem über die Kontrolle der Einwanderung aus der restlichen EU. Davis wiederholte, dass die Briten daher den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen würden. Das Weißbuch folgt also den Wegmarken, die Premierministerin Theresa May am 17. Januar in einer Rede abgesteckt hatte.
Eyes to the right 498, the nose to the left 114. So the eyes have it, the eyes have it.
Mit einer überwältigenden Mehrheit stimmte das Unterhaus gestern Abend der Gesetzgebung über die formelle Austrittserklärung zu und erfüllte damit den Befehl des Supreme Court, dass das Parlament zustimmen müsse. Nur ein einziger Konservativer stimmte dagegen, aber 47 Labour-Abgeordnete rebellierten gegen den Fraktionszwang. Nächste Woche geht das Gesetz in die Detailberatung. Bis Anfang März soll auch das Oberhaus zugestimmt haben.
Das war Info 3, News und Hintergründe kompakt. Im Studio heute Dominik Rolli und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.